Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Weniger Geld bekommt der Deutsche Akademische Austauschdienst, weil das Auswärtige Amt sparen muss. Ob das in Krisenzeiten nicht gerade das falsche Signal ist, darüber spreche ich gleich mit der Präsidentin des Goethe-Instituts, Carola Lenz. Die Dokumenta-Aufsichtsratstrukturen können nicht so bleiben, wie sie sind. Das fordert jetzt auch Boris Rhein, der hessische Ministerpräsident. Ob der Aufsichtsrat, der ja seit heute 18 Uhr tagt, diese Botschaft gehört hat, dazu gleich mehr von unserem Hessen-Korrespondenten. Und weil sie ein paar Stunden dauert, die Eröffnung der Nibelungen-Festspiele in Worms, werden wir wohl erst gegen Ende der Stunde erfahren, wie das diesjährige Königinnen-Drama, bei dem die Frauen die Hauptrolle spielen, so geworden ist. Deutlich weniger Geld soll der Deutsche Akademische Austauschdienst schon in diesem Jahr erhalten. Das Auswärtige Amt unter Annalena Baerbock begründet die Kürzungen mit Haushaltseinsparungen, die ja den gesamten Bundeshaushalt betreffen würden. Welche konkreten Folgen diese drastischen Kürzungsmaßnahmen haben, darüber möchte ich mit Carola Lenz sprechen, der Präsidentin des Goethe-Instituts. Guten Abend, Frau Lenz.
Hallo, Frau Gerg.
Es heißt ja, dass schon in diesem Jahr mindestens 17 Millionen Euro weniger Mittel bereitgestellt werden. Das wäre ja ein Minus von 7%. Können Sie das bestätigen oder kommt da etwa noch mehr auf Sie zu?
Also die 17 Millionen für dieses Jahr Kürzungen sind bestätigt im Vergleich zum Vorjahr, 17 Millionen weniger. Was sicher noch dazu kommt, ist eine sogenannte globale Minderausgabe. Also das ist eine faktische Haushaltssperre. Die Höhe wissen wir noch nicht genau, aber insgesamt wird das eine empfindliche Kürzung und dramatische Konsequenzen für unsere Arbeit dieses Jahr haben. Und nächstes Jahr sieht es nicht besser aus, das muss man leider gleich dazu sagen.
Und wo soll da der Rotstift angesetzt werden? Was soll gestrichen werden bei so einer Summe?
Wir sind dabei, uns das noch zu überlegen, aber es gibt einige Dinge, die wir auf keinen Fall dann machen können. Ganz entscheidend zum Beispiel in der Fachkräfteeinwanderung müssen wir dieses Jahr einen neuen Antrag bei der EU stellen für ein Programm, was aber einen Eigenanteil von 5 Millionen Euro voraussetzt. Und wenn wir diesen Eigenanteil, das gehört zu den Kandidaten, die wir dann streichen müssen, von den Posten, die wir zu finanzieren haben, dann bedeutet das, dass wir dieses Drittmittelprojekt nicht bekommen und dass 45.000 Fachkräfte in den nächsten 3 Jahren eben nicht vom Goethe-Institut gefördert und ausgebildet werden können. Aber ich würde gerne nochmal generell einfach sagen, es ist für uns wirklich unverständlich und dramatisch zu beobachten, dass wir in einer der größten außenpolitischen Krisen der Bundesrepublik seit mindestens mal der Wiedervereinigung, wenn nicht seit dem Zweiten Weltkrieg sind und das nun ausgerechnet an der Kulturaußenpolitik, an der internationalen Kulturpolitik gespart werden soll. Die ist nicht sehr teuer. Das heißt, Kürzungen in Kultur und Bildung können nur wenig Geld sparen, richten aber enormen Schaden an, weil wir mit den Netzwerken, die wir haben, Vertrauen überall im Ausland für Deutschland aufbauen. Und zwar eben jenseits der üblichen diplomatischen Kanäle. Und deswegen ist es für uns einfach auch schwer nachzuvollziehen.
Wenn da so ein völlig falsches Signal in gerade in so Zeiten, wo ja viele internationale Krisen herrschen, gesetzt wird, wie begründet man denn das dann, diese Streichungen? Was hat man da dem Goethe-Institut gesagt?
Insgesamt wird natürlich das Auswärtige Amt gekürzt, um die Schuldenbremse einzuhalten. Und für 23 ist eine weitere Kürzung vorgesehen von 9,8% fürs Auswärtige Amt. Und einiges von diesen Kürzungen wird dann weitergereicht, auch an DAAD, Alexander von Humboldt Stiftung und Goethe-Institut und andere. Wie das dann intern im Auswärtigen Amt umverteilt wird, nach welchen Kriterien, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber wir haben schon den Eindruck, dass die auswärtige Kulturpolitik auch besonders stark betroffen wird.
Weil es leuchtet einem ja ein, dass gespart werden muss. Das müssen ja offenbar alle. Aber gäbe es denn da nicht so eine Art Mittelweg oder hätten Sie da Alternativen im Kopf, die Sie vielleicht dem Haus von Frau Baerbock vorschlagen könnten in solchen Zeiten, wo man da sonst hätte sparen können?
Ich weiß nicht, ob der wichtigste und richtigste Weg ist, dass wir selber sagen, wo gespart werden kann. Wir sind dabei, Priorisierungen natürlich jetzt vorzunehmen. Wir hoffen aber doch, dass wir gerade für 23 doch noch einiges wenden können. Also wir werden in intensiven Gesprächen mit den Parlamentariern sein, um ihnen nochmal deutlich zu machen, wie wichtig unsere Arbeit ist für Netzwerke im ganzen Sprachbereich, für Netzwerke mit Künstlerinnen und Künstlern. Wir stützen Zivilgesellschaften und Künstler in Ländern, in denen eben ganz wenig staatliche Unterstützung für Künstler existiert und vor allen Dingen, in denen sehr viel Repression herrscht und unsere Häuser oft sichere Orte sind, an denen überhaupt ein vertrauensvoller und offener Austausch stattfinden kann. Also wir werben dafür, dass die Mindereinnahmen für 23 drastisch abgemildert werden. Und für 22 sehen wir zu, dass wir es vielleicht nicht ganz so dramatisch umsetzen müssen, wie sie es im Moment anlässt.
Was es war ja zu lesen, dass es zum Beispiel auch Einsparungen gibt, die sofort gelten, etwa bei den Fortbildungsstipendien für über 4.500 Lehrkräfte. Was heißt denn sowas dann zum Beispiel konkret?
Naja, das heißt ganz konkret, dass also dieses Jahr 4.500 Lehrkräfte, für die Stipendien vorgesehen waren, nicht nach Deutschland kommen können, um hier ihre Fortbildung zu machen. Größerer Kontext ist, dass es doch weltweit eine große Nachfrage nach Deutsch gibt und dass unser Engpass sind die gut qualifizierten Deutschlehrkräfte an den Schulen, aber auch jenseits der Schulen, in den Goethe-Instituten, selbst in den Kursen. Und um Deutschlehrer auszubilden, investieren wir in Fortbildungsmaßnahmen. Und wenn die dann nicht stattfinden können, bedeutet das immer einen Vertrauensverlust. Und wir sind ja nicht das einzige Land auf der Welt, was Sprachkurse anbietet. Also wenden sich Leute dann möglicherweise anderen Sprachen zu. Und ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen. Denn Kulturarbeit ist so etwas, das können Sie nicht nach Belieben rauf und runter fahren. Das setzt auf Langfristigkeit. Wir haben langjährige Partnerschaften mit verschiedenen anderen Kulturinstitutionen in den Ländern, in denen wir arbeiten. Wir haben langfristige Partnerschaften mit Schulen. Und da ist wenig Verständnis dafür, dass wir jetzt sagen, naja, also dieses Jahr geht jetzt leider gar nichts mehr, nächstes Jahr geht vermutlich auch nicht was. Und wir können in 5 Jahren mal drüber sprechen, ob wir wieder zusammenarbeiten können. Also ich drück's jetzt mal so ein bisschen platt aus, aber ich glaube, diese Langfristigkeit unserer Arbeit und wie viel Schaden kurzfristige Wellenbewegungen im Auf und Ab da anrichten können, das darf man gar nicht unterschätzen.
Aber es wurden ja die Hilfen für ukrainische Künstlerinnen aufgestockt und Sie haben ja auch gesagt, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, also ganz hoffnungslos sind Sie offenbar noch nicht, Frau Lenz.
Die Ukraine-Hilfe ist wunderbar, das ist großartig und hat uns auch viel Arbeit ermöglicht, nur das rettet uns nicht das weltweite Netzwerk. Also diese 11,7 Millionen, die wir da bekommen haben, die sind wichtig, damit können wir gut arbeiten. Die sind aber noch nicht mal gesichert, dass wir die ins nächste Jahr reinnehmen können. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich in diesem Haushaltsjahr zusehen, dass wir mit diesen Mitteln dann auch, dass wir die auch ausgegeben haben. Und die Ukraine ist dramatisch, aber es ist nicht der einzige Krisenherd in dieser Welt. Und von daher ist das zwiespältig, weil es sieht dann so aus, wie wir haben ja Mittel, aber wir dürfen die ja nicht anders verwenden, die sind zweckgebunden. Und was uns im Moment wirklich besorgt, das sind die Einschnitte in die Struktur. Zunächst mal die ganz konkreten Programme, aber letztlich natürlich langfristig in die Struktur, die bei einer Durchsetzung der massiven Kürzungen auf Dauer notwendig sein werden.
Carola Lenz, die Präsidentin des Goethe-Instituts. Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Lenz. Alles Gute.
Ja, vielen Dank auch an Sie.
Wir haben ja intensiv darüber berichtet. Anfang der Woche hat Documenta-Generaldirektorin Sabine Schormann ein Statement veröffentlicht, in dem sie die Verantwortung für die antisemitischen Vorfälle, über die seit Wochen diskutiert wird, von sich gewiesen hat. Daraufhin hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth reagiert, sehr erstaunt und befremdet. Heute nun ist der Aufsichtsrat der Documenta zu einer Sondersitzung zusammengekommen unter der Leitung des Kasseler Bürgermeisters Christian Geselle und der hessischen Kulturministerin. Und unser Hessen-Korrespondent Ludger Fittgau hat sich das seit 18 Uhr angehört. Es scheint ja eine lange Nacht zu werden. Zeichnet sich denn da jetzt irgendwas ab in Bezug vor allem auf eine Entlassung von der Documenta-Generalsekretärin Sabine Schormann? Die wurde ja von vielen gefordert. Zeichnet sich da was ab?
Ja, zunächst muss ich sagen, es ist keine öffentliche Sitzung. Also ich kann da jetzt nicht zuhören, wie man das vielleicht bei einer öffentlichen Ratssitzung tun könnte. Aber es war schon klar, auch schon als es losging, es wird ein langer Abend, möglicherweise eine lange Nacht. Ich habe noch keine Informationen bekommen, was es an Beschlüssen geben könnte. Aber klar ist, es gab ja, Sie haben das schon gesagt, im Vorfeld große Spannungen auch zwischen den Gesellschaftern. Die Hauptgesellschafter der Documenta sind ja aktuell das Land Hessen und die Stadt Kassel. Der Bund hat sich ja aus dem Aufsichtsrat zurückgezogen, schon bei der letzten Documenta infolge des Finanzskandals. Das hat ja Claudia Roth auch jetzt kritisch betrachtet. Sie war damals noch nicht im Amt, hat gesagt, dass wir uns als Bund rausgezogen haben, die Vertreter der Bundeskulturstiftung aus dem Aufsichtsrat herausgenommen haben, war ein Fehler. Jetzt sind also noch Hessen und Kassel dort. Und die streiten sich. Und deswegen wird das wahrscheinlich ein langer Abend, weil man möchte schon auch ein Ergebnis erzielen. Das hat man vorher gesagt.
Und wie soll das verändert werden? Haben Sie da irgendeine Idee schon vermittelt bekommen, wie diese Strukturen renoviert werden könnten?
Ja, interessant ist, Sie haben das ja auch schon vorhin in der Anmoderation gesagt, dass der hessische Ministerpräsident Boris Rhein, der Nachfolger von Volker Bouffier, jetzt auch nochmal gesagt hat, es muss eine andere Aufsichtsstruktur geben. So etwas darf nicht mehr passieren. Der Antisemitismus-Skandal darf in der Form sich nicht wiederholen, dann ist die Documenta tot. Das ist, glaube ich, allen auch klar. Das heißt, es wird eine neue Aufsichtsratsstruktur geben. Die Vorschläge von Claudia Roth sind ja in diesem Fünf-Punkte-Papier benannt worden. Sie hat gesagt, der Bund möchte wieder einsteigen. Es soll noch internationale, renommierte Künstler, Kuratoren, Museumschefs, Ausstellungsmacherinnen und Macher reingenommen werden. Die sind im Augenblick nicht da. Also das heißt, da muss es eine Reform geben. Ich glaube, das ist schon mal klar. Also dieser Aufsichtsrat, der heute Abend oder heute Nacht tagt, wird in dieser Form wahrscheinlich künftig nicht mehr so bestehen.
Ist das denn überhaupt denkbar, dass jetzt auch inhaltlich dieser Skandal nochmal wirklich aufgearbeitet werden kann, während die Documenta läuft?
Ich halte das für schwierig. Ich glaube, dass die Versuche, während der Documenta jetzt nochmal in Diskussion zu kommen, gescheitert sind. Jetzt geht es eigentlich darum, irgendwie die Documenta noch über die Bühne zu bringen, die 100 Tage, das Weltmuseum der 100 Tage noch zu Ende zu bringen und jetzt schon eigentlich die Weichen zu stellen für eine neue Struktur. Und diese Weichen müssen ernsthaft gestellt werden. Da muss etwas ganz Neues kommen. Das Gremium besteht im Augenblick aus Landespolitikern, wichtigen Landespolitikern und Stadtpolitikern. Oberbürgermeister haben Sie schon erwähnt, der Kasseler Regierungspräsident Marc Weinmeister heißt der Nachfolger von Walter Lübcke, also wichtige Leute, auch vom Land, der immerhin der langjährige Staatsminister in der Staatskanzlei Axel Wintermeyer sitzt da drin, neben der Kunstministerin Angela Dorn, die Sie schon erwähnt haben. Also das sind schon wichtige Leute hier in Hessen, aber es sind eben Politiker, keine Kunstexperten und Expertinnen und die müssen hineingenommen werden in die Struktur. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
Jetzt gab es ja doch heute noch mal ein bisschen Wirbel um ein geleaktes Video. Das zeigt, wie speziell auch die Kunstvermittler der Documenta zum Thema Antisemitismus geschult worden sind. Haben Sie dazu auch noch mal was gehört?
Ja, das Problem dieses geleakten Videos ist eben, dass da deutlich wird, es geht nicht bei der Kunstvermittlung darum, das Thema Antisemitismus wirklich in den Facetten zu diskutieren, sondern die Kunstvermittler, die Guides auf der Documenta sollten eigentlich das Thema irgendwie wegschieben. Das ist so ein bisschen der Tenor dieses Videos. Das heißt, ja, das wird gesagt, das ist ein deutsches Problem, der Antisemitismus, und wir sind hier in einer globalen Ausstellung und man muss das einfach relativieren. Also schon wieder ein bisschen die Relativierung des Holocaust ist da sozusagen wieder drin in dieser Kunstvermittlung. Und das zeigt eben, dass auch die Documenta-Leitung ein Problem mit dem Blick auf dieses Thema Antisemitismus weiterhin hat.
Was denken Sie, wie das noch weitergehen kann? Hat denn die Kunst überhaupt noch eine Chance auf dieser Documenta bis September?
Ich hoffe das persönlich. Man muss auch sagen, Kassel ist schon eine interessante Kunststadt. Viele der Documenta-Objekte sind ja in wunderbaren Kunstorten wie der Grimmwelt oder dem Museum für Sepulkalkultur oder diese neuen Städten, die man entdeckt hat in diesen Industriegebieten in Bettenhausen auf der sozusagen falschen Seite der Schelsig von Kassel, würde man in Köln sagen. All das sind interessante Orte und da sind auch natürlich bei der Vielzahl von Objekten eine Menge Sachen, die man sich anschauen kann. Also ich hoffe schon, dass die Kunst den Besucherinnen und Besuchern auch viel bietet. Aber sie kommen natürlich dann nach Kassel im Wissen um diesen Skandal. Der wird nicht mehr wegzudiskutieren sein. Er wird nicht mehr aufgearbeitet werden bei der Documenta, aber er wird diese Documenta in der Erinnerung natürlich prägen.
Es bleibt also erstmal spannend, was heute bei der Sondersitzung des Documenta-Aufsichtsrats entschieden wird. Erstmal vielen Dank, Ludger Fittgau. Vielen Dank.
Gerne.
In Bristol war es die Statue des Sklavenhändlers Edward Colston, die von ihrem Sockel gestürzt wurde, und in Kiew einige Jahre früher ein Lenin-Denkmal, mit dessen Zerstörung markiert werden sollte, dass etwas Neues beginnt. Wie mit historischen Monumenten, die auch an Gewaltregime erinnern, umgegangen werden kann, darüber wird heftig diskutiert. Und jetzt wurde in einer internationalen Veranstaltung des Goethe-Instituts, der Kunsthochschule für Medien Köln und der Harvard University versucht, konstruktive Perspektiven zu finden. Monuments of the Future war der Titel dieser Veranstaltung, und wie diese Denkmäler der Zukunft aussehen könnten, das hat sich Gerd Brendel für uns angehört.
Monuments of the Future, Denkmäler der Zukunft, lautet der Titel der Tagung heute in Berlin. Wobei zuerst ging es um die Zukunft der Denkmäler aus der Vergangenheit.
Es geht darum, zu reflektieren, ja, wie eigentlich unsere Wahrnehmung von Denkmälern ist und wie sie aber auch sein könnte,
erklärt Lena Jönk, eine der Organisatorinnen. Als langjährige Programmleiterin der Goethe-Institute in Nordamerika weiß sie um die unterschiedliche Wahrnehmung öffentlicher Monumente beiderseits des Atlantiks. Ihr geht es um die Frage,
oder welche Rolle Denkmäler für die Gesellschaft spielen könnten.
Im Falle unzähliger Denkmäler zu Ehren konföderierter Generäle im Südosten der USA lautet die Antwort gar keine. In den letzten Jahren wurden sie von New Orleans bis Richmond, Virginia, abgebaut. In Richmond quasi vom Kopf bis zum Sockel, rückstandslos beseitigt. Zu Recht, meint die US-amerikanische Designerin und Anthropologin Dori Tunstall.
Wer braucht Erinnerung? Ich muss nicht an das Trauma der Sklaverei erinnert werden. Ich muss an den Widerstandsgeist erinnert werden.
Denn das Trauma der Sklaverei ist ihrer afroamerikanischen Familiengeschichte eingeschrieben. Für Tunstall stehen die steinernen Südstaaten-Generäle für einen sehr gegenwärtigen Rassismus.
Lebe ich in einem Umfeld, wo ich immer noch Verfolgung, Diskriminierung erfahre? An Denkmäler können Menschen zum gemeinsamen Andenken und Trauern zusammenkommen, aber auch um dieses Andenken zu entehren.
Es ist kein Zufall, dass viele Denkmäler nach Protesten gegen die Polizistenmorde an Schwarzen demontiert wurden. Aber wird damit nicht auch die Geschichte entsorgt? Darüber diskutierten die Künstler, Künstlerin, Designer, Designerin und Historikerin aus Kanada, den USA und Deutschland in Berlin. Die Frage,
who needs to remember?
Wer braucht die Erinnerung und für wen stehen die Denkmäler, stellt sich auch angesichts der Mahnmale in der deutschen Hauptstadt. In der Mitte Berlins stehen sie als Zeugnis der Scham über die Verbrechen, die aus der Mitte der Gesellschaft begangen wurden. Bestenfalls als Orte, die Nachfahren der Opfer und Täter in ihrer Trauer um die Toten und die Auslöschung einer gemeinsamen europäischen Kultur verbindet. Aber was ist mit Besucher, Besucherinnen von außerhalb, die nicht Teil dieser jüdisch-deutschen, Roma-deutschen europäischen Geschichte sind? Als Antwort darauf hat der US-amerikanische Holocaust-Forscher und Kulturwissenschaftler Michael Rothberg seine Theorie von der multidirektionalen Erinnerung entwickelt. Was er damit meint? Rothberg erzählt vom Besuch des afroamerikanischen Bürgerrechtsaktivisten und Soziologen W.E.B. Du Bois Ende der 40er Jahre im zerstörten Warschau, am Mahnmal für die Opfer des Ghettoaufstands.
He did not try to say, my experience is exactly the same as this.
Du Bois hat nicht versucht, seine Erfahrungen von Rassismus damit gleichzusetzen. Aber die Konfrontation mit dem Holocaust brachte ihn dazu, die falsche Vorstellung von Menschenrassen noch einmal gründlich zu überdenken und die Verbindung zwischen Rassismus und Antisemitismus zu sehen.
Die Mahnmale der Zukunft. Lena Jönk versteht sie
als Anregung für Dialoge über, wie wir zusammenleben wollen.
Die Fragen beschäftigen mich auf dem Nachhauseweg. Mein Weg führt mich quer durch die Berliner Gedenklandschaft, durch den Tiergarten, durch das Brandenburger Tor. Gegenüber von den Betonblöcken des Holocaust-Mahnmals sehe ich im Tiergarten einen ganz ähnlichen Betonquader. Durch eine verglaste Öffnung ist ein Film zu sehen. Sich küssende Männer und Frauenpaare in Endlosschleife. Das Mahnmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen, gestaltet vom Künstlerduo Elmgreen und Draxet, vereint alles, wovon auf der Tagung die Rede war. Die Trauer und den Widerstandsgeist, die Geschichte und die Gegenwart, Tod und Leben.
Gerd Brendel berichtete von der Veranstaltung Monuments of the Future im Haus der Statistik Berlin.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Thomas Jädicke.
Der Leiter der Oberammergauer Passionsspiele, Christian Stückel, verlangt eine Öffnung des strengen Spielrechts für erst kürzer im Ort lebende Zugezogene und Flüchtlinge. Bisher darf nur spielen, wer in Oberammergau geboren ist oder mindestens 20 Jahre im Dorf lebt. Das sei ein Unrechtsgesetz, kritisierte Stückel. Die Regel grenze aus und behindere Integration. Für Stückel wären 2,5 bis 3 Jahre akzeptabel. Die Passionsspiele finden alle 10 Jahre statt. Wegen der Corona-Pandemie wurden sie 2020 auf dieses Jahr verschoben. Die EU-Kommission verklagt Ungarn wegen der Diskriminierung von Homo- und Transsexuellen vor dem Europäischen Gerichtshof. Es geht um ein Gesetz, das Publikationen verbietet, die Kindern zugänglich sind und nicht heterosexuelle Beziehungen darstellen. Auch wird Werbung verboten, in der Homosexuelle oder Transsexuelle als Teil einer Normalität erscheinen. Birgit Radatz.
Die EU-Kommission sieht darin einen Verstoß gegen EU-Recht, teilte die Behörde in Brüssel mit. Sie hatte bereits kurz nach Verabschiedung des Gesetzes vor einem Jahr ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Im April dieses Jahres hatte der zum 5. Mal wiedergewählte ungarische Ministerpräsident Viktor Orban über das umstrittene Gesetz in einem Referendum abstimmen lassen, das allerdings nicht die nötigen gültigen Stimmen erreichte. Konsequenzen ergaben sich dadurch nicht.
Außerdem verklagt die EU-Kommission Ungarn, weil die Medienbehörde die Lizenz für Clubradio nicht verlängert hatte. Der wohl letzte professionelle, unabhängige Radiosender des Landes musste darum den UKW-Betrieb einstellen. Die EU-Kommission begründete die Klage damit, dass Ungarn die Regeln zur Verlängerung der Sendefrequenz in einer unangemessenen und diskriminierenden Weise angewendet habe. Die Generalstaatsanwaltschaft in Moskau hat mehrere westliche Medien und Nichtregierungsorganisationen verboten. Auch Rechercheplattformen, die Skandale um die russische Führung aufgedeckt haben. So wurden The Insider, Bellingcat aus Großbritannien, Stichting Bellingcat aus den Niederlanden sowie das Institut für Rechtsinitiativen in Zentral- und Osteuropa aus Tschechien auf eine Liste unerwünschter Organisationen gesetzt, wie die Agentur Interfax berichtete. The Insider war ursprünglich in Russland beheimatet, verlegte aber aufgrund steigenden Drucks durch die russische Regierung seine Redaktion ins Ausland. Mit dem Status unerwünscht wurden in den vergangenen Monaten auch deutsche Stiftungen verboten. Insgesamt gibt es nun 56 unerwünschte Organisationen.
Ein Jahr in den Wald ziehen, nichts weiter tun als Techno tanzen, zusammen abhängen und in die Sauna gehen. Das hat sich eine Gruppe litauischer Künstler vorgenommen und dabei ist dann das Projekt Respublika entstanden. Ein Experiment, das die Theatermacher, DJs und Tänzerinnen dieser Tage an den Münchner Kammerspielen rekonstruieren wollen. 6 Stunden dauert die Performance und Tobias Krone hat sich unerschrocken in dieses langwierige Vergnügen hineingestürzt.
Die Münchner Reithalle ist heute eine Event-Location. Früher trabten hier Pferde des Militärs übers Stroh. Diese Nacht werden hier die Trommelfeuer der Technobässe durch das Gebäude rollen, die Ziegelmauern und die aufgestellten Hütten zum Beben bringen. Und das im Namen des Friedens, der Freiheit und der Kunst. Die Geschichte der Freien Republik Respublika. Wir dachten uns diese Gemeinschaft aus Künstlern aus, egal was für ein Alter sie hatten. Es sollte eine Gruppe gecastet werden, die repräsentativ für die Gegenwartsgesellschaft ist. Sie gehen in die Wälder und bleiben dort ein Jahr und können dort alles machen, was sie wollen. Sie haben ein bisschen Geld für jeden Tag. Und wir haben es uns so vorgestellt, dass diese Gruppe immer mehr der elektronischen Musik verfällt und irgendwann jeden Tag einen Rave macht.
In the end of the day, they reach the point where they start raving every single day.
Sagt Łukasz Twarkowski, Regisseur dieses halbfiktiven, halbrealen Sozialexperiments. Wie frei können Menschen sein, die nur für die Gemeinschaft und den Hedonismus leben? Und wie befreiend kann eine Theaterperformance wirken, die gewissermaßen mitten im Publikum stattfindet? Mit Unfreiheit kennt sich der polnische Regisseur auf jeden Fall schon mal aus. In seiner Heimatstadt Wrocław bekommt er kaum noch Aufträge, weil die nationalistische PiS-Partei die staatlichen Theater mittlerweile auf konservativer Linie hält. Res Publica ist angelehnt an ein historisches Sozialexperiment in den Wäldern Litauens. Ein polnischer Pfarrer kaufte im 18. Jahrhundert nahe der Stadt Vilnius Land mit 8000 Menschen und machte aus den leibeigenen Bauern seines Landes Lohnarbeiter. Dabei erfand er zwar nicht wirklich den freien Menschen, aber wohl immerhin den modernen Kapitalismus. Die Raver-Republik, die diesem Mythos von grenzenloser Freiheit nacheifert, wird nun im nachgebauten Budendorf der Reithalle reinszeniert. In Form einer Live-Video-Performance. Und das Publikum ist immersiv dabei, wandelt und tanzt einen Abend lang frei herum zwischen der Tanzfläche, wo man die Handlung auch auf Leinwand verfolgen kann, zwischen den privaten Innenräumen der Bewohner, einer Bar mit Getränken und einer echten Sauna, die natürlich in keinem litauischen Ferienhaus fehlen darf.
So you choose 100%.
Du wählst zu 100% selbst, wie du diesen Abend gestaltest. Und du kannst ihn auf viele verschiedene Arten erleben und jeden Abend komplett andere Dinge erleben.
It means completely different things each evening.
Man kann die DarstellerInnen aufsuchen oder einfach auf Bierkisten sitzend das Geschehen auf der Leinwand verfolgen. Der litauische Text übersetzt mit Untertiteln Szenen, Dialoge der Raver-Gemeinschaft. Es beginnt mit Diskussionen über das Abwaschen, über das Stromabschalten in der Nacht. Sofort merkt man, dass die Freiheit hier alles andere als grenzenlos ist.
The war started, literally.
Der Krieg begann sprichwörtlich 3 Wochen vor der Uraufführung in Riga. Das war ein großes Ding dort. Und wir fühlten uns alle natürlich schuldig für unser Vergnügen, für unsere Glücksgefühle.
Guilty for pleasure or for happiness.
Es geht in der Kommune vordergründig nicht um Politik, eher um die Liebe. Wir sehen eine lesbische Hochzeit, Nacktheit. Eng umschlungen turtelt ein Pärchen im Bett, raucht einen Joint und diskutiert darüber, wer von ihnen als Erste verrückt wird. Es geht in den surrealistischen, teils schlafwandlerischen Dialogen immer wieder ums Verrücktwerden, um Psychoenergien, um urbane Einsamkeit, aber auch um die Verantwortung der Gemeinschaft gegenüber. Alles mit einer großen Aufrichtigkeit gespielt, so als schauten die Darstellerinnen jeden Moment auf ihr eigenes Leben, inszeniert mit einer ausgeklügelten Kameradramaturgie und aufregenden, fantasievollen Bildkompositionen. Teils wurden Szenen auch in der poetischen Landschaft Litauens aufgenommen, auf einer echten Waldlichtung vor echtem Sonnenuntergang. Trotz der vermeintlichen Offenheit, wenig bleibt hier dem Zufall überlassen. Es entstehen intensive Momente, gehalten von einer rätselhaften, emotionalen Spannung, die sich ungefähr jede Stunde in einer etwa 10-minütigen Rave-Pause auf der zentralen Tanzfläche entlädt.
Join to us everywhere and be with us. And now please dance, of course.
Dieser Rave, er wird für die Darsteller intensiv, ja teils schmerzhaft, zum psychedelischen Tanz auf dem Vulkan. Man sollte dazu sagen, dass sich gegenwärtig viele litauische BürgerInnen in den dortigen Wäldern nicht zum DJ, sondern zu Milizen ausbilden lassen, um im Falle eines russischen Angriffs ihr Land zu verteidigen. Vor diesem Hintergrund wird einem bewusst, wie radikal diese Freiheit ist, an der man hier partizipieren kann, und wie prekär.
Tobias Krone berichtete, und wer jetzt Lust gekriegt hat, sich ins Getümmel zu stürzen, er hat morgen Abend nochmal Gelegenheit dazu im Münchner Utopia. Die Nibelungenfestspiele in Worms haben heute Abend begonnen. Und spektakulär ist nicht nur, dass in einer Art Schwimmbecken gespielt wird, sondern auch, dass die Frauen, nämlich Kriemhild und Brünhild, in der Textversion von Ferdinand Schmalz zu Hauptfiguren aufgestiegen sind. Regisseur Roger von Tobel erklärte das bei uns im Programm so.
Das würde Ferdinand Schmalz auch immer wieder so sagen. Er hat sich da wirklich sehr ingängigst auch mit dem Nibelungenlied beschäftigt. Und seine Sicht darauf ist eigentlich, dass die Erzählung, die wir sonst immer gewählt haben, nicht wirklich dem Original entspricht, denn es ist eins der einzigen Epen, wo wirklich auch die Heldinnen eben eigentlich im Zentrum stehen. Also ein Rückgriff auf das Lied an sich, was er jetzt versucht hat umzusetzen, nämlich mit der Hildensaga da auch eine neue Perspektive reinzubringen, die aber eben eigentlich aus seiner Sicht gar keine neue ist, sondern eine genaue Lesart des alten Epos.
Also quasi logisch aus dem Text herausgelesen hat Roger von Tobel seine Hildensaga. Heute war die Premiere und für uns war Björn Heyer dabei, der gerade sich noch aus der Ausführung rausgeschlichen hat. Die geht nämlich immer noch weiter. Was haben Sie da gesehen? Ist Ihnen schwer gefallen, rauszugehen, Herr Heyer?
Ja, die Inszenierung ist schon, muss man sagen, sehr apart. Sie ist sehr opulent gestaltet. Ein Feuerwerk an Eindrücken, an Musik. Man erkennt auch die Signatur des Regisseurs wieder sehr viel. Also ein großes Bühnenbild, wie Sie schon gesagt haben. Es ist musikalisch sehr ausstaffiert und so weiter. Aber es hat auch seine Schwächen, vor allem in den Längen. Und das geht ein bisschen auch zu Lasten für die Ausbildung mancher Beziehungskonstellation, so will ich es mal nennen. Also ein sowohl als auch.
Aber wir können uns ja auch mal einen Eindruck verschaffen und mal kurz reinhören, wie das so klingt.
Eure Schicksalsfäden sind verbunden, vertaut,
verknüpft,
kreuzen sich. Und immer wieder führen sie die Fäden
von hier
stringent dann in die Katastrophe.
Und müssen viele,
ach so viele,
wegen diesen Knoten
Leib und Leben lassen.
Ich bitte euch, seht euch doch um. Wir leben doch in sicheren Zeiten. Und sicherer als hier in dieser Festung ist es wohl nirgends dieser Tage.
Der Anstoß allen Unheils ist schon geschehen.
Ihr wisst es auch, dass dieser Anschein,
der Anschein einer heilen Welt,
hier in Burgund, dass der doch mehr als trügt.
Also das war ein Ausschnitt aus der Hildensaga, die ja Ferdinand Schmalz für Worms geschrieben hat. Ist das jetzt so eine Art feministische Version der Nibelungensaga?
Zum Teil. Also man kann schon sagen, dass vieles auch in dieser Version nacherzählt wird. Also diese Legende, die wir kennen, die natürlich voller Rache und blutrünstiger Szenarien und so weiter ist. Aber die Frauen, insbesondere also Kriemhild und Brünhild, die sind besonders hervorgehoben. Das heißt, sie bündeln sich an einer Stelle, das hätte man vielleicht ein bisschen ausführlicher machen können, das kommt relativ spät erst, aber sie erkennen, übrigens angeleitet durch diese sogenannten Nornen, die wir eben jetzt auch in dem Ausschnitt gehört haben, das sind Schicksalsgöttinnen, die könnte man so ein bisschen als feministische Einflüstererinnen deuten, die leiten vor allem Brünhild dazu an, also auch gegen dieses patriarchale System aufzubegehren. Ich würde sagen, dass nicht so ganz, wie es der Regisseur jetzt gedeutet hat, dass das ein Zurückkehren an den Ursprung des Textes ist, sondern es ist eine zeitgemäße Realisierung des Stoffs. Wir haben natürlich auch die ganz großen Gender-Debatten, identitätspolitischen Debatten in unserer Gesellschaft, das spielt alles mit rein. Denn ich finde schon, dass in dem klassischen Werk, also im Nibelungenlied vor allem, doch die Männer auch die Machenschaften im Hintergrund spielen und ja auch dafür sorgen, dass die Frauen eigentlich überhaupt erst in diese Rache-Situation kommen. Also Siegfried ist der Vergewaltiger, Gunther und Hagen sind trotzdem diejenigen, die die Fäden im Hintergrund ziehen und die diese Heiratspläne ja auch gestalten. Aber Schmalz hat jetzt nun gesagt, nein, die Frauen gehen, so heißt es ja in dem Text, gehen wir auf die Jagd. Und insofern, also ab der Hälfte des Stückes kann man sagen, führen die beiden dann auch zu einem großen Teil die Regie, Kriemhild und Brünhild, obwohl es natürlich auch, wie wir alle wissen, negativ ausgehen wird.
Jetzt hat Roger von Tobel ja schon in Worms inszeniert, vor ein paar Jahren Siegfrieds Erben. Hat er da heute was fortgesetzt oder haben Sie was ganz anderes gesehen?
Das würde ich schon sagen. Ich erinnere mich noch gut an die Inszenierung von damals. Was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ist ein sehr archaischer Gesang, den er gebraucht hat. Der Einsatz auch von verschiedenen Instrumenten, das hat er jetzt nochmal gesteigert. Es ist seitlich der Bühne eine ganz eigene Band mit Saxophon, mit Drum, mit Kontrabass und so weiter. Auch der Videoeinsatz, wir haben seitlich an den Bühnen wiederum sehr große Monitore, das kennen wir auch aus der letzten Inszenierung, wodurch vor allem dann Detailaufnahmen geschaffen werden. Es ist ja ein sehr großes Theater, also man sieht, wenn man weiter hinten sich befindet, gar nicht so richtig die Mimik und Gestik. Das holt er ein bisschen dazu ein, aber man muss auch sagen, das sind teilweise auch so ein bisschen Griffe in die Trickkiste, also die Musik hat doch oftmals nicht so eine richtige Funktion, ist eher illustrativ, dekorativ, sie ist da, um Spannungsdramaturgie aufzubauen. Es gibt eigentlich nur einen Moment, und zwar, wenn diese nicht gezeigte Vergewaltigung stattfindet von Brünnhild eben durch Siegfried, der ihr ja den Keuschheitsgürtel abnimmt, dann kommt ein starker Drum-Einsatz, da merkt man, da wird dann die Musik sozusagen, kommt so als eine Erzählstimme rein, aber im Grunde genommen ist eigentlich das Einzige, was aus der letzten Inszenierung und auch hier wieder sehr stark wirkt, ist so ein archaischer Gesang, der von diesen drei Nornen geführt wird, der manchmal auch so was Sakrales hat. Das sind manchmal nur einzelne Vokale, die eine große Stimmung bringen. Überhaupt würde ich sagen, diese Aufführung lebt einfach von der Atmosphäre. Darin ist also von Tobel ein ganz großer Meister, Stimmungen zu erzeugen. Zum einen über Pop-Elemente, also durch die Musik, und es gibt auch Luftmatratzen auf dieser Bühne und es gibt auch ein bisschen Slapstick, aber auch sehr viel Pathos. Das hat eine starke Ernsthaftigkeit im Text schon allein. Und ja, das ist eine Ambivalenz, die natürlich dann auch in dieser Urlegende drin ist. Und das finde ich wiederum sehr reizvoll gemacht.
Björn Haier war bei der Eröffnung der Nibelungenfestspiele in Worms. Bis zum 31. Juli sind dort insgesamt 16 Aufführungen der Hildensaga von Ferdinand Schmalz, inszeniert von Roger von Tobel, geplant. Und was ansonsten die Kulturwelt bewegt, Tobias Wenzel hat schon mal in die Feuilletons von morgen geschaut.
Angesichts manch vorhersehbarer Politikerinterviews, verrät Karin Mioska im Gespräch mit der Süddeutschen, geht mir manchmal schon so etwas durch den Kopf wie: Und was, wenn ich jetzt einfach was auf Chinesisch sage oder singe oder mitspreche, weil der oder die sowieso immer das Gleiche sagt? Ach, das juckt mich schon manchmal. Vielleicht traut es sich Karin Mioska ja jetzt am Samstag, dem Tag ihres 15-jährigen Jubiläums als Moderatorin der Tagesthemen. Frohe Kunde aus Kassel, schreibt Tilman Spreckelsen in der Frankfurter Allgemeinen. Was? Ist die Dokumenta-Chefin Sabine Schormann endlich zurückgetreten? Könnte man als Leser denken, aber der Artikel dreht sich um die Kasseler Löwenburg. Wie antisemitisch ist der Kunstbetrieb? Fragt allerdings im Feuilleton-Aufmacher der FAZ Claudius Seidel. Seidel hat den Hamburger Bahnhof und die Akademie der Künste besucht, zwei Ausstellungsorte der Berlin-Biennale. Ihr Kurator Kader Atia begreife die dortige Kunst nach eigener Aussage als kulturellen Widerstand. Widerstand gegen wen? Fragt Seidel und kommt zu dem Schluss: gegen Juden. Das Problem ist, dass es dieser Diskurskunst kaum um Kunst geht und noch nicht einmal um Politik, schreibt Seidel weiter. Kunst wäre ein Verfahren, das Widersprüche zulässt, Ambivalenzen erträgt und seine Kraft genau dort entfaltet, wo die Begriffe nicht mehr weiter wissen. Und Politik würde versuchen, die Konflikte zu analysieren und Lösungsvorschläge zu entwerfen. Der Dekolonisierungskunst ist beides aber meistens zu kompliziert. Sie arbeitet mit der Moral und als Reich des Bösen hat sie Israel identifiziert. Nur wie konnte es so weit kommen? Ist das der Konformismus und Opportunismus eines Kunstmilieus, das, schon mangels eigener Substanz, sich eben der geistig-politischen Richtung anschließt, die es für die Dominante hält? Fragt Seidel weiter in der FAZ. Ist es der Reflex einer antiimperialistischen Linken, die ohne das scharf konturierte Feindbild Israel die Übersicht verlöre? Apropos Linke. Im Bundestag gibt es keine relevante linke Kraft mehr, behauptet Christian Baron im Feuilletonaufmacher der Süddeutschen. In den aktuellen Debatten der Großstadtmilieus kommen arme Menschen kaum vor. Das hat System und es wird sich rächen, prophezeit er und gibt ein Beispiel aus dem Kulturbetrieb. So ist es im Film und am Theater in weiten Teilen nicht länger erwünscht, etwa die Rolle einer Transperson an einen Schauspieler zu vergeben, der als Cis-Mann gilt. Wer den Part eines türkischen Gemüsehändlers nicht zumindest mit einem türkeistämmigen Deutschen besetzt, der kann sich auf was gefasst machen. Interessanterweise verlangt aber niemand, dass der türkische Gemüsehändler auch von einem Gemüsehändler gespielt wird. Der Wunsch nach Echtheit endet also exakt bei der sozialen Klassenzugehörigkeit, was den Verdacht nährt, die Kulturelite wolle den Pöbel fernhalten aus ihrer Lebenswelt. Rainer Brandt wollte wohl den Ernst aus seiner und unserer Lebenswelt fernhalten. Vor 50 Jahren führte der Synchronsprecher die Spaß-Synchronisation ein, schreibt Christian Erl im Tagesspiegel. Damals startete die britische Krimiserie Die Zwei mit Roger Moore und Tony Curtis im ZDF. Brandt verlieh nicht nur Curtis seine Stimme, sondern machte als Synchronbuchautor auch die deutschen Texte lustiger. Erl nennt folgendes Dialogbeispiel. Die beiden Privatermittler stehen vor der offenen Tür eines verdächtigen Hauses. What do we do now? We go in? I'm not going in there, heißt es im Original. Und in der deutschen Fassung? Was riecht denn hier so streng? Bist du das? Ich hab ja heute früh geduscht. Nur ein sauberer Mensch darf ein fremdes Haus betreten.
Tobias Wenzel war das mit dem Blick in die Feuilletons. Und wir verabschieden uns. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.